für mich ist eine Band wie die Wipers viel entscheidender. Ich denke, dass es weder Nirvana noch Sonic Youth noch Melvins oder sonst wen gäbe ohne die Wipers. Mhm. Ja, die habe ich 150%ig gefühlt und bewundert.
Ja.
Bewundert habe ich das? Ja, ich denke ja, kann man so sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Jochen Distelmeier. Distelmeier kam 1967 in Bielefeld auf die Welt. Aufgewachsen ist er im Stadtteil Brake. Er gründet Mitte der 80er seine erste Band, die Bienenjäger. 1988 geht er für den Zivildienst nach Hamburg und bleibt vorerst dort. 1990 gründet er mit Musikern von Der Schwarze Kanal die Band Blumfeld. Das erste Album Ich-Maschine erscheinte 1992. Bis 2006 folgen 5 weitere Alben. Blumfeld werden zu einer der einflussreichsten Bands der deutschen Indie-Szene. Was auch daran liegt, dass Distelmeier literarisch textet und seine Zeilen in einem angenehm klaren Duktus transportiert. Blumfeld lösen sich 2007 auf, kommen jedoch für gelegentliche Konzerte zurück. Mit Heavy erscheint 2009 Distelmeiers Solo-Debüt. 2016 singt er erstmals auf Englisch auf dem Coveralbum Songs from the Bottom, Volume 1, wo er sich auf Stücken von Radiohead bis Joni Mitchell vornehmlich mit einer akustischen Gitarre begleitet. 2015 erscheint Distelmeiers erster Roman Otis und jüngst das zweite Soloalbum mit Eigenkompositionen. Es heißt Gefühlte Wahrheiten. Darauf gibt es zwischen Soul, Blues, Country, klassischem Singer-Songwriter-Tum und modernem R&B allerhand zu entdecken. Distelmeier ist Vater eines Sohnes und lebt seit einigen Jahren vornehmlich in Berlin. Und nun freue ich mich, ihn hier in meinem Wohnzimmer in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Normalerweise würde Jochen jetzt sagen, hallo, schön, dass ich da bin. Der Haken ist nur, wir hatten ein technisches Problem und die ersten 2-3 Minuten dieses Interviews nicht aufgezeichnet. Das tut mir sehr leid. Ich habe ihm anfänglich die Frage gestellt, dass ja Brake im Nordosten von Bielefeld liegt. Er dort aufwächst, nachdem er im Umsturzjahr 1967 geboren wurde und er hat einen 2 Jahre jüngeren Bruder, den Medienwissenschaftler und Filmkritiker Jan Distelmeier. Und ich habe ihn gefragt, in welchem musikalischen Umfeld die beiden aufgewachsen sind und womit sie von den Eltern musikalisch konfrontiert wurden. Und er hat gesagt, konfrontiert wurden sie mit gar nichts, aber es lief immer viel Musik im Haushalt der Distelmeiers, vornehmlich Jazz und klassische Musik. Und dementsprechend hat Jochen schon früh auch Jazz gehört. Und vor allem hat er sehr früh angefangen, auch sich wirklich für Musik zu interessieren und Platten zu kaufen, nämlich schon mit 5, 6 Jahren. Was hat man denn so gehört, dann Anfang der 70er?
Ja, wie gesagt, so, Status Quo, Deep Purple, Made in Japan, AC/DC bestimmt. Und dann ging das eigentlich während der Grundschule auch relativ schnell über in so, jetzt würde man sagen, Prog-Rock-Gefilde, die natürlich von Älteren an so einen herangetragen worden sind. Also das hat man einfach, bis dann eigentlich Punkrock so eine Initialzündung war und sich das musikalische Vokabular selber ein bisschen geschärft hatte.
Aber dann hast du in deiner Jugend ja eine richtige Heavy-Rock-Sozialisation eigentlich erlebt, oder?
Nee, es gab natürlich auch so Soft-Pop-Kram, der im Radio lief. Ja. Wie gesagt, ich kann das gar nicht genauer kategorisieren. Es war auch durch eine Radiostation wie BFBS, die bei uns natürlich lief, war das so allgegenwärtig. Und man war mit unterschiedlichsten popularmusikalischen Sachen, aber auch eben, wie gesagt, Classic Jazz und so, konfrontiert, wie du meintest.
Ja, kannst du Bands wie Deep Purple, AC/DC, Status Quo noch was abgewinnen oder schmunzelst du da?
Nein. Natürlich gab es Phasen, wo ich dann über Status Quo habe ich eigentlich in dem Maße nie geschmunzelt.
Ja.
Mir ist erst vor wenigen Jahren aufgefallen, dass, ich weiß nicht mehr, wie dieses blaue Album hieß von ihnen, wo die alle so Jeansklamotten anhaben. Hieß das nicht auch irgendwie so Blues, Blues,
ja,
so.
Ja.
Also da gibt es Stücke, wo ich dann, wenn ich die jetzt heute höre oder wie gesagt vor ein paar Jahren, denke, ah, das hat Josh Homme von Queens of the Stone Age auch gehört.
Ja,
aber definitiv hat er das gehört,
ja.
Was so Arrangements und so eine bestimmte Form von ne, modmäßigen Harmoniewechseln betrifft. Deep Purple, Made in Japan, auch schon etwas länger her jetzt, aber wo ich dachte, was für ein wahnsinnig gutes Live-Album. Also auch Studioalben von denen, gut, wie gesagt, habe ich Ewigkeit nicht gehört, aber vor einigen Jahren nochmal dachte ich, ja, macht ja voll Bock. Also
Man kennt dich ja als Gitarristen, aber hast du dich zuvor an irgendeinem anderen Instrument ausprobiert?
Ja, ich habe Trompete gelernt, so sehr früh.
Ah, okay. Aus welcher Motivation heraus?
Ich wurde gefragt, ob ich Interesse hätte, Musikinstrument zu lernen. Und dann erinnere ich an eine Glenn Miller Schallplatte, die ich hatte.
Ja.
Wo man ihn, das war so ein gezeichnetes Cover, so ein rotes Cover, und man sah diesen Mann. Man sah diesen Mann mit so einem unteren Bildrand, so einem goldenen Horn stehen. Und ich war damals vielleicht noch zu kindlich naiv und dachte, der macht diese Musik quasi alleine, die man da hört. Und als ich dann, ja, was willst du, ja, ach, das würde ich gerne lernen, weil ich dachte, damit kann man diesen Sound generieren. Dann wurde mir verheimlicht, dass, also beziehungsweise, dann wurde ich, ja, dann lerne Trompete. Ja, klar, mach ich so. Macht dann auch Spaß, weil ich ja dachte, damit kann ich diesen Sound nachmachen. Und stellte sich nach kurzer Zeit raus, dass Glenn Miller weder alles alleine gespielt hatte, noch überhaupt jemals Trompete gespielt hat, sondern Posaunist war. Aber dann dauerte es nur noch ein paar Jahre, bis, wie gesagt, Punkrock in mein Leben trat und dann die Trompete so ein bisschen deplatziert wirkte.
Das heißt, der Punkrock war dafür verantwortlich, dass du dann irgendwann Interesse hattest, Gitarre zu spielen?
Das hatte ich auch schon vorher so. Und habe mir so Grundakkorde natürlich irgendwie drauf geschafft. Ich erinnere dann auch irgendwie Peter Burschs Gitarrenlexikon, was natürlich irgendwie rumlag.
Ja.
Aber die, sagen wir mal, das Zutrauen, selber dann mit jemandem Musik zu machen und laut zu sein.
Ja.
Das war, kam natürlich durch Punkrock, also dieser Moment der Selbstermächtigung, würde man heute sagen.
Wann hattest du denn deine erste Band? Also gab es sowas wie eine Schülerband, in der du dann auch...
Eine Schülerband, nicht mit einem Kumpel zusammen bei uns im Dorf.
Ja.
So eine erste Band, ich glaube, keine Ahnung, war ich 11 oder 12 oder so.
Ja.
Das kann man nicht Band nennen. Ne? Man hat sich getroffen, um irgendwas zwischen Punkrock und sonst was nachzuahmen.
Ja. Wo habt ihr gespielt? Durftet ihr in der Garage, im Keller oder hattet ihr sogar einen Proberaum angemietet?
Nein, kein Proberaum. Proberaum angemietet? Nein, klar, Kellern, Hobbykellern, Wohnzimmer, also so. Ja.
Und die Eltern, haben die dich bestärkt darin, mit was das Musizieren angeht? Also waren die da, haben die auch im Zweifel die erste Gitarre bezahlt oder dir geschenkt?
Bestärkt, also ich fühlte mich grundsätzlich bestärkt. Ja. Also man musste mich nicht zum Musik machen bestärken. Also ich war da sehr frei, was das betraf.
Ich meine, es könnte ja auch sein, dass die Eltern dann, dass denen das so, also ich meine, die hören Jazz und Klassik, dass denen das am Ende dann vielleicht missfällt, wenn du jetzt plötzlich dem Punk anheimfällst.
Naja, welchen Eltern hat es nicht missfallen, wenn ihre Kinder Musik gehört haben, wo sie dann sagt, das ist alles dasselbe? Also ich weiß nicht, ich denke, die haben das vielleicht nicht nachvollziehen können, aber haben mich gewähren lassen, natürlich, was...
Na, das ist doch gut.
Normal.
Ja. Du bist 1988 für den Zivi nach Hamburg gegangen, aber da warst du schon 21. Das heißt, deine Adoleszenz, die hast du in und um Bielefeld erlebt.
Nee, ich war früher, als ich nach Hamburg gegangen bin. Ich glaube, es war 86, 87.
Ach so, okay, dann lügt das Internet.
Ja, das ist ja, aber das wäre das, ja nicht das erste Mal.
Nee,
das war schon deutlich früher. Das war nicht direkt nach der Schule, bin ich zum Zivildienst machen, also als Möglichkeit, mich da zu finanzieren auch. Ja. Vordergründig, also hauptsächlich aber, weil ich Musik machen wollte und das in Hamburg machen wollte.
Hm. Aber du hast natürlich wichtige Jahre deiner Teenagerzeit noch in und um Bielefeld verlebt. Oder? Das kann man so festhalten.
Ja, klar. Ja.
War das ein okayes Pflaster für einen potenziell oder für einen musikinteressierten Teenager? Sprich, konntest du dort ausgehen, Konzerte ansehen,
klar.
Platten kaufen?
Ja, klar. das war ein hochokayes Pflaster. Also es gab das AJZ Bielefeld, in dem sehr gute Punkkonzerte organisiert und stattgefunden haben. Es gab das Forum Enger, unweit von dem, wo ich aufgewachsen bin,
da
wo
ich sogar
die ganze Welt zu Gast war. Also alles das, was für uns interessant gewesen ist. Mir fällt jetzt gerade ein, der Begriff des einen Plattenladens, der mir, den habe ich jahrelang, jahrzehntelang nicht gedacht. Lorenzos Tonträger war ein. Ja. Kennst du das?
Nee, ich kenne es nicht.
Dann guckt es gerade so, ja klar, logisch. Nee. Lorenzos Tonträger. What? What? Den gab es, ja, da lagen Fanzines rum, Schallplatten. Die anderen Plattenläden in der Stadt, es gab drei, sagen wir mal, unabhängige, nicht von so Ketten oder so geführten, sondern von granteligen 80er-Jahre-Punk-Typen, die wie in Kafkas vor dem Gesetz, wie Torhüter fungierten. Natürlich, das gab es. Also es war natürlich eine Provinz, aber man hatte dadurch trotzdem Zugänge zu der großen Welt der Musik oder der...
Du hast in einem Interview mal zugegeben, dass du, wenn das Geld nicht reichte, auch mal eine Platte geklaut hast.
Ja, aber das habe ich nicht in diesen in diesen Läden gemacht, sondern eher dann in so den großen Warenketten, klar. Mhm. Aber das, wie gesagt, lässt sich maximal an der Hand abzählen, das gehört ja nicht zu meinen.
Ja, aber das bedeutet natürlich dann auch, dass du so begierig auf neue Platten, neue Musik warst, dass du das in Kauf genommen hast.
Ja, natürlich, klar. Das waren ja sehr kostbare, das war sehr kostbar. Mhm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war mal ein sehr schönes Bild. Also früher war das wie Salz. Also als Salz noch eine Kostbarkeit war und Kriege dafür geführt wurden und ganze Flotten auf Meere geschickt wurden, um von irgendwo Salz zu besorgen. Und jetzt steht es in kleinen Tütchen. Ja, überall steht dieses Salz rum und die Kostbarkeit, die es einmal war, erschließt sich gar nicht mehr. Ähnlich verhält es sich ja mit Musik spätestens seit dem Streaming-Zeitalter auch.
Jein, weil die Kostbarkeiten, die du einst gekauft oder geklaut hast, die müssten ja, wenn du sie noch besitzt, durchaus einiges wert sein.
Den Wert meine ich nicht. Nein, es geht natürlich nicht um diesen Wert.
Also dieser,
das ist eine andere Art von materiellem Wert.
Ja.
Es geht jetzt nicht um den physischen Tonträger, der, weil es die Pressung aus dem Jahr so und so viel ist, so und so viel wert ist, sondern die Kostbarkeit des quasi auf diesen Tonträgern zur Verfügung gestellten Zugängen zu sich selbst, zur Welt und zu anderen, einer Gemeinschaftserfahrung oder dem Gefühl, nicht alleine zu sein, die Kraft, die einem das gegeben hat, das...
Ja.
Und dafür Wege zurückzulegen, Wochen zu warten, bis die Platte da ist oder was auch immer.
Ja.
Das unterscheidet sich von heute und das macht den wirklichen Reichtum oder die Kostbarkeit dieser Platten oder Musiken aus.
Besitzt du die Platten denn noch, die du einst besessen hast?
Ja, eigentlich zum größten Teil. Natürlich sortiere ich aus und möchte Platz schaffen und verschenke, verkaufe oder sonst wie. Aber das relativ unregelmäßig.
Und bist du eher altmodisch, was das Musikhören angeht? Sprich, legst du dann daheim Platten auf? Oder bist du jemand, der sagt, ach, Stream ist schon okay, Hauptsache ich kann die Musik hören?
Ach so, nee, das habe ich nicht. Das ist auch okay, aber das habe ich nicht. Ja. Ich muss mir das quasi auflegen. Und in welcher Form auch immer.
Genau, du hast vorhin schon das Forum Enger erwähnt. Das ist etwas näher an Herfurt als an Bielefeld. Es ist später aber nach Bielefeld gezogen als Forum Bielefeld. Und dort im Forum Enger, da gab es eben, der Club existierte von November 1974 bis Silvester 1998. Und
ich glaube, es war einer der maßgeblichen Clubs in der Bundesrepublik, muss man klar sagen. Es war dafür, dass es so provinziell war, war es sowohl vom Booking als auch vom Vibe, der da war, ein Anziehungspunkt weit über die Region hinaus.
Ja.
Also insofern beerbte das Forum Enger einen Konzertclub in Herford de Scala. Das gab es vorher größer. Mhm. Da spielten eben Bands wie Dexys miteinander, Dead Kennedys etc. Und das war das Forum Enger. ja, das genau. weit über die regionalen Bereiche hinaus, glaube ich, wichtig war auch ja. für eine Entwicklung. Ne?
Ja, es spielten dort Nirvana als Support von Ted, es spielten Soundgarden, Motorpsycho, Monster Magnet, Die Hosen und Bab. Also das sind so die... die
Bab haben da auch gespielt? Das ist ja, ja lustig. Ja. Das wusste ich nicht. Ah.
Und das war das ein regelmäßiger Anlaufpunkt für dich?
Natürlich.
Sprich, was hast du da gesehen? Lass es mich wissen, bitte, falls du dich noch erinnern kannst.
Wie gesagt, Nirvana hatte ich gesehen, aber...
Du hast Nirvana gesehen dort?
Ja.
Aber, wow.
Ja. Die sperrten sie doch den alten Drummer.
Ja.
Ich fand es jetzt nicht so weltbewegend, ehrlich gesagt. Ich hörte dann später von Leuten, die die Band in derselben Besetzung im Kirr gesehen hatten in Hamburg.
Ja.
Ähnliches so. Ja. Andere natürlich waren total euphorisch, mhm. aber man weiß dann immer nicht, ob es aus der Rückschau ist.
Ja.
Ich habe sie damals schon gesehen, so.
Ja.
Ja, ich fand's okay, aber es hat mich jetzt nicht
so. Es war ja auch noch die Vor-Bleach-Phase tatsächlich, mhm. glaube ich. Also
ja, aber tatsächlich, es haben so viele Bands da gespielt und auch so viele, die ich gesehen habe. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, es ist, beschämt mich, ich kann mich gar nicht richtig dran erinnern. Also ich weiß Feelies, ne? Aber das war jetzt gar nicht unbedingt das beste Konzert. Hat nicht, Lincoln Queasy Johnson hat er nicht auch sogar da mal gespielt? Punkbands, Neudeutsche Welle-Bands, alles ja. Mögliche. Also, ne? Und die, was du erwähnt hattest, hm. auch. Soundgarden habe ich nicht gesehen. Hattest du Soundgarden gesagt?
Soundgarden habe ich,
hab ich nicht gesehen. Ja. Das kann gut sein, dass das nach meiner Zeit war, tatsächlich. Hm. Hm.
Ja, ja, ich meine, du bist ja Mitte der 80er oder 86, ja. 87 nach Hamburg.
Ja, ja, ich bin die ersten Jahre, also die ich in Hamburg war und noch Zivildienst machte, bin natürlich noch regelmäßig irgendwie dann da zurückgefahren und Kontakt gehalten zu Leuten und dann auch da noch weiter Shows gesehen.
Ja.
Ja, aber das Forum Enger kann ich gar nicht hoch genug preisen ja. und meine Dankbarkeit ausdrücken für die Erfahrung.
Ja, ich habe auch nur viel Gutes gehört von den Leuten, die dann später im Forum Bielefeld gearbeitet haben. Und die haben immer von den legendären Zeiten.
Ja, es waren wirklich legendäre Zeiten.
Ja.
Also,
es heißt...
legendäre Zeiten. Ja, war's.
Ja. Es heißt, dass du in den 80ern Spex-Leser warst und... dass du dort in dem Magazin 1986 in einem Artikel über die Szene um das Bad Salzuflen-Label fast weltweit liest.
Du bist ja sehr gut informiert.
Und dich diesem dann im Folgejahr anschließt. Ist das so korrekt?
Das ist ziemlich korrekt. Woher? Das ist ja
es steht in deinem Wikipedia-Eintrag.
Wer hat das denn da reingesetzt?
Irgendjemand, der dich vielleicht gut kennt.
Aha,
oder vielleicht hast du es irgendwo erzählt.
Das kann sein, ja, vielleicht ja. unfreiwillig. Aber genau, das ist richtig.
Mhm.
Was war die Frage?
Das war eigentlich eher jetzt nur so ein Abgleich, ob du Spex-Leser warst und ob das korrekt ist. Sprich, das war wahrscheinlich ein...
Ich war nicht nur Spex-Leser, ja. ich habe natürlich ja. auch, das und das stellt dann für mich den Bezug zu Hamburg auch da, Sounds-Leser vorerst,
ja.
ne, erstmal, bis zu der Auflösung dieser Zeitung.
Mhm.
Die kam aus Hamburg. Wie es damals üblich war, war man natürlich auch emsiger Fanzine-Leser, also diverse Publikationen, ja. an deren Namen ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnere, die aber im Groben so sich um Punkrock, Hardcore und so ja. weiter kümmerten. Das hat man natürlich aufgesogen und damit sozusagen diese gefühlte Verbindung zu dem, was ne, in England, Amerika und sonst wo stattfand, zu halten. Stimmt, aber ich habe in einem Artikel in der Spex von diesem Labelverbund von mehreren Bands fast weltweit gelesen und war ganz überrascht, dass in unmittelbarer Nähe,
ja, tatsächlich,
obwohl
genau.
es war wie in einer anderen Welt, weil ich glaube, ich war vorher noch nie in Bad Salzuflen gewesen
ja.
Und Herford auch eher gemietet, also wie gesagt,
ja.
man, ne?
ja.
Und war beglückt, dann am Bielefelder Hauptbahnhof die ersten Kontakte mit Andreas von den Time Twisters aufzunehmen und dann sozusagen eingeführt zu werden
ja.
in diese bereits existierende Konstellation, die einen ähnlichen oder ja, einen sehr ähnlichen musikalischen Background hatten wie ich, mhm. Punkrock, aber nach quasi Ausklingen von Punkrock, mhm. dann, ich denke, mit Bands eben wie Dexys, Midnight Runners, ABC, Scooty Polity, ne?
ja.
so eine popkulturelle Wendung, ne?
Mhm.
Ja, das stimmt alles.
Genau, das heißt, das war dann am Bielefelder Hauptbahnhof quasi der Erstkontakt mit dieser...
Das war meine Initiation, sozusagen.
Ja, ja. Erinnerst du dich noch daran, als du dann das erste Mal im Bad Salzuflen warst und die Leute getroffen hast, die hinter dem Label stecken? Oder ist das so nee, tatsächlich
nicht wirklich,
passiert?
Also ich kann mich an die ersten Begegnungen mit mehreren, also und vor allen Dingen Frank Werner, der in Bad Salzuflen Wüsten, glaube ich, hieß es,
mhm.
sein Studio hatte,
ja,
das wir alle regelmäßig frequentierten.
Ja.
Und wo wir aufnehmen durften und uns ausprobieren durften in wechselnden Konstellationen, daran kann mich sehr gut erinnern. Das hat, ja,
ja.
Also ein wundervoller Mensch.
Über dieses Label kam, also du hattest damals deine erste Band, die Bienenjäger, zu der Zeit, ne?
Ist das so? Ja, ja, das ist wohl so.
Das muss so sein, ja, ja, du wirst es besser wissen.
Ja, es gab wechselnde Namen dafür, aber stimmt, diesen Namen gab es auch.
Ja. Also mit dem Namen bist du zumindest auf Tape-Compilations.
Ach, richtig, ja, ja.
Weltweit drauf.
Ja, ja, natürlich, ja, 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 klar.
Ja.
Also wir hatten ja auch Vinylplatten schon veröffentlicht, also Bands wie Der Fremde zum Beispiel von Achim Knorr, die ich nach wie vor ganz toll finde. Oder eine Band namens Jetzt. Und weil ich es noch eher so auf so einer Demo Ebene für mich zum Ausprobieren halten wollte, war das nur auf diesen Tapes, die dann veröffentlicht worden sind, drauf. Ne?
War denn die Bienenjäger eine kontinuierliche Entwicklung von diesem, du spielst im Zimmer oder im Keller mit deinem Kumpel? Nein, das kann man nicht sagen.
Das war schon quasi verschiedene andere Stadien durchlaufende Neuorientierung, in der es dann eher so um, wie soll man sagen, britische Popmusik und diese ganzen Sachen ging, also in so einer ganz naiven, wie gesagt, sich noch ausprobierenden und unschuldigen Art und Weise.
Ja. Du hattest Dexys.
Aber da war ich, glaube ich, eigentlich schon auf dem Sprung und auf dem Weg oder wenn nicht sogar schon in Hamburg auch zugange. Ne?
Du hattest Dexys Midnight Runners vorhin erwähnt. Ich weiß, dass du Aztec Camera gecovert hast auf deinem Coveralbum.
Mhm.
Und ich habe nicht viel von Die Bienenjäger hören können. Nur das bisschen, was es so auf YouTube rumschwirrt.
Ja, ja.
Insgesamt, glaube ich, sind 4 Songs auf den 2 Tapes erschienen.
Kann sein, weiß ich nicht, ja.
Und mich hat es tatsächlich so ein bisschen an eine Art deutschsprachige Variante von The Smith, den House Martins oder vielleicht auch Prefab Sprout erinnert. Also so halt jangeliger Indie-Pop mit so einem Blick nach UK. Kannst du meine Verweise nachvollziehen? Sprich, dieser britische Indie-Sound der 80er, war das was, was dir nahe stand?
Ja, klar. Das war das, was ich meinte. Also da kam dann sozusagen diese Bewegung von diesen sich transformierenden, also in so eine Pop-Welt transformierenden Punkrock-Ansätze, ne? Wie gesagt, Green Gas halt von Squiddy Politti, die auch als eine Wave-Band mehr oder weniger angefangen haben und dann sehr schnell sich in so was Schillerndes, Pop-mäßiges verwandelt haben. So ein, wenn man so will, antikapitalistischer, anarchistischer Ansatz von ABC, die aber aussahen, als wenn sie irgendwie so eine, Mainstream-Glam-Pop-Band, sich aber als Sex Pistols-Fans in allen Interviews irgendwie auch äußerten. Diese Transformationen landeten dann natürlich dann irgendwann bei dem, was du meintest, so Gitarren-Pop, Smith, Prefab Sprout, sicherlich House Martins für mich nicht so. Mhm. Und andere Sachen, ja.
Du hast gerade erwähnt,
jetzt gerade gar nicht mehr
erwähnt, wie Squiddy Politti so aussahen. Wie sah denn der junge Jochen Düsselmeier aus? Weil ich kenne dich ja als eigentlich sehr, immer sehr elegant angezogenen Mann, immer mit Oberhemd, meistens mit Sakko. Wie sahst du früher aus zu der Zeit?
Puh, keine Ahnung, also weiß ich nicht mehr genau.
Weiß nicht mehr genau.
Muss man mal auf Fotos gucken. Ja. Also ich habe das schon sehr viel rumexperimentiert, Sachen gewechselt.
Ja.
Warst
du je Punk mit Nieten, Lederjacke?
Nee, in diesen Extenten nicht. Ich fand das immer ganz eindrucksvoll und bewundernswert. Aber so weit bin ich da nicht gegangen. Es war eine innere Haltung für mich eher. Ne?
Das,
als ein Outfit.
Das,
obwohl, das habe ich natürlich auch versucht nachzuahmen mit 12, 13 oder irgendwie so.
Du hast vorhin schon die Band Jetzt erwähnt, Jetzt mit Ausrufezeichen. Und mir wurde zugetragen, dass die großen Eindruck beim jungen Jochen hinterlassen haben. Erklär doch mal bitte, also wenn das denn stimmt.
Also alle Bands in diesem Zusammenhang haben großen Eindruck, kann ich in dem Maße nicht sagen. Also haben mich beflügelt. Ich hatte das Gefühl, wie toll. Also ich bin da in der westfälischen Provinz aufgewachsen und habe mir so meinen Reim auf die Dinge gemacht. Mhm. Ne? Auf der Grundlage eben von Schallplatten in Plattenläden, Konzerte, die man gesehen hat, Kumpels, Musikzeitung und so weiter. Dem diffusen Gefühl irgendwie aufgehoben zu sein in dem, was sich quasi außerhalb Deutschlands musikalisch entwickelte und bewegte.
Ja.
und dann, wie gesagt, in unmittelbarer Nachbarschaft auf Leute, von denen ich nie zuvor gehört hatte, zu stoßen, zu treffen, die ähnlich sozialisiert waren und ähnliche Schlüsse daraus gezogen haben. Das war natürlich sehr empowernd, würde man heute sagen, oder? Ne?
Ja.
Beflügelnd.
Ja.
Und viele Stücke von Michael Gierke von jetzt fand ich ganz toll. Genauso wie großartige Stücke von Achim Knorrs, Der Fremde oder ne, den anderen Bands aus dem Spektrum.
Auf den vorhin erwähnten Tapes, da sind unter anderem auch Die Sterne drauf und Bernadette Hengst oder damals noch Bernadette Hengst, zwischenzeitlich dann Bernadette La Hengst. Mhm. Die siedeln später auch nach Hamburg über und damit ja ein essentieller Teil der fast weltweit Posse. Ist das mit ein Grund, warum du dann deinen Zivildienst nach Hamburg verlegt hast? Du hast vorhin schon gesagt, du bist auch nach Hamburg, um dort Musik machen zu können.
Ja, das war, von den genannten bin ich da als erster sozusagen hin, weil die Vorstellung nach Hamburg zu gehen, hatte ich unabhängig von dem Kennenlernen der Leute in der Nachbarschaft, sondern das war für mich vor dem Hintergrund der Platten, die ich quasi aus Deutschland eben von Zickzack, What's So Funny About und Bands, die ich aus Hamburg kannte.
Ja.
Das hatte mich da mehr hingezogen als beispielsweise nach Berlin. Es war für mich klar, dass ich nach Hamburg gehen würde.
Ja.
Und wie gesagt, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es 86 war, 87, also doch deutlich vorher. Ja, war das die Frage?
Das ist vollkommen okay. Das reicht mir. Das,
okay,
das ist,
gut.
Das ist
okay.
Das, was ihr und viele andere wie Ostzonenwürfel machen Krebs.
Ostzonenzuckenwürfel machen Krebs.
Ja. Dann kolossale Jugend, Hua, Captain Kirk und die Braut haut ins Auge, die Regierung und natürlich die goldenen Zitronen, die Sterne, Tokotronic und Blumfeld. Was all diese Bands machen, das firmiert dann irgendwann unter dem Sammelbegriff Hamburger Schule in Anlehnung an die Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Hast du dich mit dem Begriff arrangieren können oder hattest du per se kein Problem damit?
Das ist schon gesagt. Ja, ich habe mich mit dem Begriff arrangieren können.
Ja.
Das war ja kein selbstgewählter Begriff. Ich glaube, der hat nur auf eine relativ unscharfe Art das gefasst, worum es da eigentlich ging oder wie sich das angefühlt hat. Es war ja ein einleuchtendes Label, was aber mit dem, was da quasi sich, was da entstanden war, das nur unscharf gegriffen hat, denke ich. Also alle Versuche, das irgendwie begrifflich zu fassen. Insofern habe ich mich damit arrangiert.
Ja.
Aber es deckt sich nicht mit den Erfahrungen, die ich da hatte. Ja. Es war nicht so, wie es andeutet, nicht so ein intellektueller oder vergeistigter Zusammenschluss oder Umgang damit, sondern eben ausschließlich stark von der Musik getragen und
Hat dein Bruder als Medienjournalist je gesagt, Jochen, nimm das mit der Hamburger Schule, nimm das locker und so. Journalisten brauchen immer einen Terminus, unter dem sie Dinge verpacken können.
Nein, das musste er nicht sagen. Das war mir schon relativ früh klar.
Ja.
Am Anfang war es schade, häufiger in Interviews so darauf angesprochen zu werden, weil man dachte, es ist so viel mehr.
Ja.
Und dieser Begriff reduziert es auf so eine Art und macht es zu so einer intellektualistischen, vergeistigten Geschichte.
Mhm.
Und als ginge es nicht vordergründig um Musik und das Erleben von Sound.
Zum Teil tatsächlich ja auch Spaß.
Ja, klar.
Ja. Ja. Wer aus dieser Szene, dieser Familie, aus Bands, MusikerInnen, LabelmacherInnen und Produzenten, standen dir denn damals besonders nah? Also wer hat damals Eindruck bei dir hinterlassen oder mit wem hast du gerne zusammengearbeitet? Wer hat dich
beflügelt,
wie du vorhin gesagt hast?
Für mich war es zunächst so, dass das, was ich mit fast weltweit da bei Bielefeld erlebt habe, nachdem ich in Hamburg so Fuß gefasst hatte, ich vermisste das auf eine Art. Also dieses neidfreie, kooperative, gemeinsam irgendwie was, entwickeln. Und ich war dann happy, Leute wie Tobias Levin von Captain Kirk und sehr früh kennenlernen zu können. Christoph Schreuf auch am Anfang, kolossale Jugend und andere, die du auch schon erwähnt hattest. Und auf einmal stellte sich genau dieses Gefühl von diesen vereinzelten Leuten für mich auch wieder ein.
Ja.
Und dass dann die anderen Bands, die du genannt hast, so dazugerechnet wurden später im Laufe der Zeit und das dann subsumiert wurde unter diesem Banner, mhm. Das setzte dann quasi, setzte eigentlich so nachträglich eher ein. Für mich war es eher so am Anfang, ach krass, na, das Gefühl ist jetzt ähnlich, ja. Ne? Alle machen mehr oder weniger andere Musiken oder haben andere Ansätze, ja. Aber können sich über dieses Gemeinsame verständigen. Mhm. Also es gab ja diese, ja, musikalischen und auch textlichen Ansätze, mhm. Gab es ja zu der Zeit gar nicht in der Bundesrepublik in dem Maße.
Als du dann nach Hamburg kamst, kamst du grundsätzlich mit neuer Musik in Berührung, mit neuen Bands, neuen Einflüssen, die dir so vorher, die du so vorher noch nicht kanntest?
Klar, habe ich Bands gehört, die ich vorher nicht kannte, aber es entwickelte sich mehr aus so einer Kontinuität der gesamten, ja, musikalischen, ja, Lage in der Welt. Ja. Also natürlich orientierten sich auch viele Hamburger Bands an Entwicklungen in USA, mhm, oder England. Also es gab natürlich Live-Momente, die mich umgehauen haben, aber die jetzt überrascht in dem Sinne.
Ja.
Ich kann mich an einen, das war aber auch schon, glaube ich, zu Zeiten, als es Blumfeld gab, Momente erinnern, spielten, glaube ich, De La Soul oder waren es Gangsta? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Hm. Am selben Tag, als eine Band wie Daisy Chainsaw,
ja,
in der Markthalle gespielt hat. Und eigentlich, aha, wollte man zu beiden Shows gehen.
Ja.
Aber ich war dann von dem Daisy Chainsaw-Auftritt so geplättet. Das war wie, als wenn ein Raumschiff mit Aliens gelandet wäre. Und die haben da so dermaßen, also mit einer unglaublichen kalten Aggressivität gespielt. Das war, also das war, dass Rock'n'Roll oder Punkrock gefährlich sein kann und mit Risiko verbunden ist. Mhm. Das war eine Erfahrung, die kannte ich aus den 70er, 80er Jahren. Ne? Ja. Sicherlich ja noch viel jünger und schneller zu verängstigen.
Ja. Ja, ja.
In den 90er Jahren war das eigentlich verschwunden. Und auf einmal tauchte diese Band auf und man dachte, man hatte Angst um die Leute. Also, mhm, wow. Ja, das hat Eindruck hinterlassen. Ja. Und eben, wie gesagt, diverse Hip-Hop-Acts, die ich gesehen hatte, mhm, Public Enemy und Sachen, die ich dann zu dem Zeitpunkt immer mehr gehört hatte als...
Darum, darauf möchte ich nämlich jetzt auch gern zu sprechen kommen. Also 1990, da gründen sich Blumfeld, die ja nun jetzt wirklich nicht mehr nach Die Bienenjäger klingen. Deine Stimme meinetwegen ist so verbindendes Element, weil deine Stimme klingt eben wie deine Stimme. Sehr charakteristisch. Aber du hast dich mit Musikern von Der Schwarze Kanal zusammengetan, André Rataj und Eike Bülken.
Bulken.
Bulken, Entschuldigung, hier steht auch Bulken, warum sage ich denn Bülken? Ich weiß es auch nicht.
Easy.
Das Debütalbum Ich Maschine, das erschien 1992 und das startet mit dem Song Ghetto Welt und endet mit dem akustischen Titelsong. Und den beiden legst du dank des Spoken-Word-Beitrags ja beinahe so ein Rap-Duktus an den Tag. Also zumindest empfinde ich das so.
Ja.
War das dein Anliegen? Sprich, gab es zu, also du, ich weiß, dass du zu der Zeit Hip-Hop gerne gehört hast. Du hast gerade Gangsta. Mhm. Ja. Du warst großer Public Enemy-Fan. War das dein, Versuch ist das falsche Wort, aber das bei Blumfeld in diese neue Band einzubringen, diesen Hip-Hop-Einfluss?
Ja, es war kein Versuch. Also ich habe mich daran orientiert, weil es die Musik war, die ich ausschließlich gehört habe. Also ja, in den Jahren, zwei Jahren davor, war für mich eigentlich die Entwicklung von dem, was man Popmusik oder Rock'n'Roll oder wie auch immer nennen konnte,
ja,
insbesondere in Deutschland, Österreich und so weiter. Es war wahnsinnig langweilig, uninspirierend, mhm, und nichtssagend. Also in England war es eigentlich auch nicht anders. Und umso begieriger und dankbarer war ich als Hip-Hop, was, ja, ich vorher auch schon singlemäßig, ja, gehört hatte, aber mir so eine Erfahrung gab, wie ähnlich wie Punkrock vorher. Mhm. Ein komplett neuer Kontinent, der zu entdecken ist.
Ja.
Und die haben genau das, ne, also das, was mir fehlte zu der Zeit, dass Leute irgendwie das Bedürfnis hatten, sich auszudrücken, was zu sagen, dass es eine gewisse Dringlichkeit hatte, um die es ging, alle Bereiche des Lebens,
ja,
ne, zu besingen jetzt nicht, aber zu besprechen oder auszudrücken,
ja,
das fehlte mir in zeitgenössischer Popularmusik und, ja, fand ich in Hip-Hop. Und je mehr ich Hip-Hop hörte, desto mehr konnte ich Bezüge herstellen zu Sachen, die ich vorher gehört hatte, ob das jetzt Dylan war oder Franz Josef Degenhardt oder, ne? Mhm. Also Patti Smith sicherlich auch zu nennen.
Weil der Hip-Hop so politisch war.
Na, weil er sehr textintensiv war.
Ja.
Weil sie, ne?
Ja.
Weil es schon auch, ob es, kann man auch Phil Oaks oder, ne? Woody Guthrie oder so, solche Leute kann man auch nennen, die natürlich auch schon so eine Art von, ne?
Ja.
So wie Chuck D meinte, Hip-Hop ist das CNN der, ne? Schwarzen Bevölkerung. Man auch schon bei Woody Guthrie, Bob Dylan und anderen Folk-Künstlern, die mit einem politischen Anspruch angetreten waren, den Eindruck hatte, es geht um Nachrichten erzählen.
Ja.
Einem Stream of Consciousness, ausufernden Redefluss, so Mitteilungsbedürfnis, dringliche Artikulation.
War bei dir Hip-Hop schon länger auf dem Radar? Also, also sprich, seit Anfang der 80er mehr oder minder ist das ja
durchgeführt. Also ich nahm das einfach so, Also man hat dann Sugar Hill Gang genauso gehört wie das Model von Kraftwerk und hatte die Kategorie noch nicht, dass das eine das ist und das andere das.
Aber gab es beim Hip-Hop denn für dich einen bestimmten Aha-Moment, wo du zum ersten Mal dachtest, oh Mann, das ist ja intensiv.
Ja, klar. Also so Sachen wie Curtis Blow habe ich nicht gedickt in dem Maße, zur Kenntnis genommen und gehört. Ja. Aber Public Enemy sind da zentral zu nennen.
Ja.
Also das, Boogie Down Productions auch, aber ich glaube, da war eher Tobias, der erwähnte Levin von Captain Kirk und sehr drin. Ich erinnere mich auch an Son of Berserk, fand ich auch toll. Dann ging, wie hießen sie, Silver Bullet, das war eine englische Reformation, auch sehr aggressiv, das ist ein starkes Album und natürlich beim diese Sachen hören, hörte man sich auch tiefer in so Rap-History, die einem bis dahin noch nicht erreicht hatte, rein. Ne?
Ja.
Klar.
Ich sehe schon, du bist da ganz gut aufgestellt.
Ne, ich habe das halt
hörst du,
durchgängig gehört.
Du hörst auch immer noch gern Hip-Hop, nehme ich an?
Ja, ich höre alles.
Ja. Du hörst alles.
Mhm.
Das ist eine Ansage.
Also nicht jedes Single, nicht jedes Album, aber ich habe relativ früh angefangen, mich nicht von Genregrenzen abschrecken oder beeindrucken zu lassen, sondern ich reagiere auf das, was mir direkt entgegenkommt, wenn ich es höre.
Ja.
Und sehe da eher Verwandtschaften zwischen
scheinbar
zu unterscheidenden Musiken und
Es geht relativ viel um Sex auf der Platte. Also lass uns nicht von Sex reden, dann immerhin den Song Sex Bomben, der jetzt nicht direkt mit Sex zu tun hat, vielleicht, zumindest nicht offensichtlich, was so die Zeilen angeht. Oder zumindest habe ich das nicht verstanden, vielleicht. Und gegen Ende gibt es dann nochmal den Penismonolog. Wolltest du der Rockmusik eine gewisse Sexiness zurückgeben? Oder zumindest
natürlich.
Die Art, auf die.
Natürlich wollte ich das. Ich hatte keinen Plan.
Ja.
Ich wusste das, als wir die erste Probe hatten. Ich hatte, wie gesagt, vor dem Hintergrund meiner Hip-Hop-Begeisterung wieder verstärkt mit Songschreiben angefangen, hatte Stücke und suchte dafür Musiker mit, denen ich das ausprobieren wollte.
Mhm.
Und stieß auf André Rattay, der mir empfohlen worden war als Schlagzeuger. Und als ich ihn fragte, ob ihm mein Bassist einfiele, meinte er ja. Eike Bulken, mit dem er schon bei Schwarzer Kanal zusammengespielt hätte.
Ja.
Und als wir uns das erste Mal trafen in einem Übungsraum bei der Mundsburg in Hamburg, hatten wir, glaube ich, bei einer Probe Ghetto Welt, Zeithutschläger und Penismonolog Stücke, die ich geschrieben hatte, gespielt. Und es war genau das, was ich, ohne zu wissen, wie genau es so klingt, was ich aber dachte, so sollte das sein. Und André und Eike, denke ich, ging es ähnlich.
Ja.
So, und um auf deine Frage, wie gesagt, es gab keinen Plan, aber ich glaube, ich habe unbewusst auf das reagiert, was in Deutschland, also deutscher Pop, Punk, wie auch immer Musik, mir immer ein bisschen zu kurz kam, von der eigenen Körperlichkeit und Emotionalität und der Welt, was das mit der Welt, die uns umgibt und den Gedanken, die man so über den Tag verteilt denkt, zu tun hat. Also die Zusammenhänge herzustellen.
Ja, du setzt dich ja mit Sex.
Aber das war jetzt kein bewusstes, das war kein.
Oder mit Körperlichkeit setzt du dich ja da durchaus ernsthafter auseinander als jetzt eine Band wie Motley Crue, die halt davon singt, dass sie sich Groupies abschleppt, was ja eine ganz andere Art von sexueller Haltung ist.
Ja, andere Art von Ernsthaftigkeit, ja, sicherlich. Also in offene, lustige, ja, Hair-Metal verspielte. Ja, ja? Also ja, ich glaube, es gibt dieses eine Interview mit dem Sänger von Twisted Sister, der sich belustigt bis überrascht darüber äußert, dass, ne, sie eigentlich in Drag-Klamotten,
ja,
ne,
ja,
Curly Hairs, ja, und etc. Mehr als Androgyn sozusagen auf der Bühne standen und von, wie er meinte, potenziell homophoben und, ne,
ja,
Dudes ja, begeistert angehimmelt wurden.
Ja.
Also keine Schmälerung
der
Sex- und Love-Songs von Mötley Crüe.
Ja.
Ich denke, da ist auch unbeabsichtigt, aber der Titel Ich-Maschine des Albums Programm. Mhm. Es war natürlich genauso wie die Sachen, die ich vorgemacht habe, ein Versuch, wie kann man zu sich kommen durch das, was man macht? Wer ist man überhaupt? Woraus setzt sich, ja? Besteht man? Mhm. Wie setzt sich das zusammen? Ist das ein Ergebnis von der Entwicklung oder war das immer schon da, was man ist? You know what I mean?
Ja.
In einer ganz unschuldigen, noch sehr, ja?
Ja.
Jugendlich. Ja, verspielt kraftvollen, ne, Art. Und das ist vielleicht dann diese Tendenz, die das da schon aufnimmt, ist etwas, das sich gar nicht, das entzieht sich meiner Kontrolle.
Das ist jetzt etwas ad hoc gefragt. Ich weiß nicht, ob dir sofort eine Antwort darauf einfällt, aber welche Rockbands sind für dich sexy? Welche Rockbands findest du sexy? Welche transportieren...
Rockbands,
ja, ja. Es ist ja immer ein bisschen, es ist ja ein kompliziertes Genre, um sexy zu sein.
Nein, warum? Warum ist äußert sich
nicht? Naja, also, es klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, aber sowas wie Soul oder R&B, damit kann man viel leichter spielerischer Sex transportieren als jetzt mit Rockmusik.
Ja, aber da glaube ich, also es ist, da weiß ich nicht, welche Vorstellung du von
von Sex hast.
Natürlich sind waren Led Zeppelin, mhm, auch eine sehr sexy, ne,
ja,
und das auch sehr performende und darstellende,
ja, das stimmt natürlich,
auf so eine, ja, stark hetero-macho-mäßige Art
aus der
Band. Die Purple, die vorhin erwähnt worden sind, ne, wenn man sich Made in Japan anhört, wie das da diese Ekstase, die in der Lage sind abzufeiern und ja, den stimmt. Druck und das ist sicherlich auch Ausdruck eines Begehrens, was die da, ne, wie sich diese Jungs dann als Sexsymbole zur Verfügung gestellt haben.
Ja.
Also das eine schließt das andere nicht aus.
Mhm. Okay.
Es gibt auch Soulmusik, die nicht besonders sexy ist und R&B-Stücke, die zwar sexy sein wollen, aber einfach verklemmt sind.
Mhm. Da hast du recht, ja. 1994, da erscheint das zweite Blumfeld-Album L'État et moi. Und das Cover ist eine Copy-and-Paste-Version des 1959er, der 1959er Elvis-Compilation 50 Millions Elvis Fans Can't Be Wrong.
Mhm.
Du bist, glaube ich, sogar verantwortlich für das Artwork, wenn ich mich nicht irre, zumindest steht es als Credit drauf.
Mhm.
Steckt hinter dieser Idee auch eine Verbeugung vor dem King? Sprich, bist du Elvis-Fan?
Mhm.
Oder war das einfach eine spontane Idee?
Nein, ich hatte eine Phase da, ja, fand ich das interessant, hab das viel gehört. Ich bin aber nie Fan geworden. Ich bei aller Wertschätzung hatte relativ früh das Gefühl, dass ich fand ihn etwas überbewertet,
ja,
im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Archetypen von Rock'n'Roll-Kultur. Ob
ja,
das jetzt Gene Vincent ist oder
ja,
Jerry Lee Lewis,
oder Little Richard
natürlich, ja, Chuck Berry, ne? Also Elvis ist das für Rock'n'Roll natürlich, was Eminem für Hip-Hop dann später werden sollte.
Ja, ja.
Erstaunlich ähnliche, ne,
ja,
Bedeutung für ein Musikgenre, auch gleichzeitiger Substanzmissbrauch und so verloren gehen in so einer Bedeutungsfalle. Klar, aber daher kannte ich dieses Cover und dachte, um das, wie sich Hamburg für mich zu dem Zeitpunkt anfühlte, eben als eine, ne,
ja,
gemeinschaftliche, ne, eine, ne,
Das sind alles Freunde, die Freunde, da mit drauf.
Freunde, Musiker, ja. Freunde der Band, Freunde von André Eike, von mir.
Ja.
Leute, die wir in deren Zusammenhang
ja.
wir uns gesehen haben. Und ja. um das zu würdigen und zum Ausdruck zu bringen, ne?
ja.
dass man immer mehr ist als, ne? dass man nie alleine schreibt und Musik macht, sondern immer umgeben ist von Leuten, die Dinge ähnlich sehen oder ja.
Mhm.
Ein Mögen, ganz naiv,
ja, natürlich.
Um das zum Ausdruck zu bringen.
Ja.
Das ist dieser Start.
Die Platte erscheint mir in Teilen stark von Sonic Youth beeinflusst. Wenn ich an die oft clean, dann wieder neusigen und dann drängenden, geschichteten Gitarren denke, hatten die New Yorker Avantgarde-Rocker Einfluss auf Blumfeld und auf dich als Musiker oder gar Komponist und Gitarrist Glenn Brunker, der ja eben Lee Ranaldo und Thurston Moore beeinflusst hat?
Ja, ich denke, dass sowohl Glenn Brunker als auch Sonic Youth sicherlich einen großen Einfluss auf André und Eike hatten.
Mhm.
So die musikalische Szene, aus der sie kamen, war sicherlich stark davon beeinflusst.
Ja.
Insofern haben sie das auf eine Art mit reingetragen, denke ich. Klar hatte ich Sonic Youth auch gehört und fand das auch ganz gut. Aber für mich ist eine Band wie die Wipers viel Natürlich. Entscheidender. Ich
ja.
denke, dass es weder Nirvana noch Sonic Youth
ja.
noch Melvins oder sonst wen gäbe ohne die Wipers.
Mhm.
Ja, die habe ich 150%ig gefühlt und bewundert.
Ja.
Bewundert habe ich das? Ja, ich denke ja, kann man so sagen.
Mhm.
So, und dieser Connex zwischen,
ja.
ne, dass natürlich etwas von den Wipers auch in, oder viel
ja.
in Sonic Youth aufscheint,
ja.
Lässt diesen Vergleich für mich okay sein. Also, ja. aber für mich ist es ein Wipers-Ding. Wir waren Three-Piece, drei Leute,
ja,
ja. Und es ging eigentlich mehr, denke ich, um Tiefe der Empfindung
mhm.
und Aufrichtigkeit
mhm.
als um orchestralen Bombast.
Ja.
Und ne, etwas, was dann später bei My Bloody Valentine mündet,
mhm.
auch schillernd und beeindruckend, aber für mich sind die Wipers sozusagen die, wie soll man sagen, die haben den Grundstein für diese Art von Musikalität.
Das, was Greg Sage da macht.
Über halt zwei Alben, muss man klar sagen.
Ja.
Ne? Also es waren so zwei Alben, Over the Edge und dann Youth of America.
Ja.
Insbesondere mit When It's Over, wo mhm. man denkt, Wahnsinn, das ist wie eine Sinfonie.
Ein Song, den Rod von den Ärzten sehr schätzt auch. Und er hat beschrieben, dass gerade das, dass man das Gefühl hat, dass der Song sich permanent steigert.
Das ist unfassbar.
Aber zu keiner Klimax kommt und dann nach...
Ja, es ist
punk-untypischen fast 6 Minuten dann endlich irgendwann abbricht.
Ja, ist es nicht noch länger als 6 Minuten? Also mir ist es ja. wundervoll. Es erfüllt viel von dem, was man dann auch in anderen Musiken, ne,
mhm.
Jahrzehnte später, dann quasi komplett effizient auf den Punkt gebracht in Techno vielleicht. Also dieses Trance-artige,
mhm.
ja, so Mantra, ne,
ja.
Wo sich auf eine Art so der Glaube an das, an die heilende Kraft der Musik auch, ja,
mhm.
fast so auf so eine schamanistisch heilende Art, ja, zeigt.
Ja.
Und dieses Verständnis ist vielleicht etwas verloren gegangen im Laufe der letzten Jahrzehnte,
mhm.
ne? Obwohl es natürlich in Musik immer noch darum geht.
Im Titelsong Le Time War, da trägst du Prosa vor, also ganz ohne Musik. Und deine Texte für Blumfeld sind ja gerade zu Anfang sehr literarisch und benannt. Und ist die Band ja nach einer Figur aus einer Kurzgeschichte von Franz Kafka. Ist für dich Literatur auch ein Schlüssel zur eigenen Musik?
Nein.
Nein.
Nee. Mhm. Also das ist, Musik ist vor allem für mich da.
Ja.
Nein, ich brauche keine Literatur, um Musik machen zu können. Mhm. Oder,
okay.
Also um eine eigene Art des Texte schreibens, nenne ich das jetzt mal, zu entwickeln, war es zu einem bestimmten Zeitpunkt hilfreich zu gucken, wie machen andere
mhm.
das,
mhm.
ne, in unterschiedlichsten Formen.
Ja.
Also ich kam irgendwann als, ich glaube es war dann so zweite, dritte Probe, als es darum ging, okay, es schockt, macht Spaß, mhm. ja, fühlt sich gut an, wie nennen wir das denn jetzt eigentlich?
Mhm.
Kam ich mit ein paar Vorschlägen in den Proberaum und der Name Blumfeld, wie so eine Art Familienname,
mhm.
ne? wie Ramones oder die Smiths oder die Beatles oder ja, Beach Boys bekam sozusagen den Zuschlag. Damit war das noch nicht geklärt. So.
Es ist, ich muss ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir nachher mit der Zeit nicht hin. Mhm. Ich weiß, es folgt dann später Old Nobody und da ist ein Song drauf, 1000 Tränen tief. Da müssen sich Blumfeld so ein bisschen im Schlagervorwurf stellen zum Teil, weil es halt eben, weil die Sprache direkter wird, weil die Songs elegischer werden, weil der Noise-Faktor wegfällt. Mhm. Andererseits,
also bei dem Stück meinst du jetzt oder bei der Platte?
Bei dem Stück vornehmlich, genau.
Klar.
Und da frage ich mich, ob ihr so ein bisschen missverstanden wurdet, weil einem Leonard Cohen zum Beispiel, dem wirft man ja auch keine Schlagerhaftigkeit bei elegischen Liebesliedern vor, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass der durchaus eine Verweiskomponente dargestellt hat, was 1000 Tränen tief etc. angeht.
Leonard Cohen?
Ja.
Nein, Leonard Cohen sicherlich grundsätzlich. für das Stück jetzt eigentlich gar nicht.
Okay, na gut.
Na gut, Leonard Cohen ist ein großer Liebesliedschreiber neben vielen anderen Sachen, die ihn als Songwriter auszeichnen.
Also ich habe diese Verbindung jetzt hergestellt, weil ich weiß, dass ihr zu dieser Zeit ungefähr auch seinen Song The Law gecovert habt.
Ja, ja, klar. Deshalb also wie gesagt, ich denke, Leonard Cohen ist sicherlich eine der Musikergestalten, die ja mich geprägt, ja doch geprägt haben, sicherlich auf eine Art. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt. Er hat ein sehr... Die Melodien bei ihm sind hookig.
Ja.
Er ist eigentlich eine Hitschleuder. Wenn man einmal Suzanne takes you down, wenn man das einmal gehört hat, das ist, Instant Classics oder Evergreens schon von vornherein.
Ja.
Also dafür, dass er damit kokettierte, I was born with a gift of a golden voice, und sich eigentlich nicht als Sänger gesehen hat, hat er sehr, sehr gute Gesangsmelodien entwickelt. Oder gehabt oder gesungen. Ich denke, diese Art von Gesang in Popmusik, deutschsprachiger Popmusik und dem Bekenntnis zu also den Standardthemen von Liedkultur seit ein paar hundert, wenn nicht tausend Jahren, Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit ist hierzulande natürlich deutlich unterrepräsentiert gewesen, immer.
Mhm.
Da kann man jetzt Spekulationen anstellen, warum das so ist, ob das historisch bedingt ist oder mentalitätsgeschichtlich oder weil das Wetter hier anders ist oder weil die Deutschen zu verkopft sind.
Ja.
I don't know.
Ja.
Aber ich glaube, das hat viele Leute überrascht.
Ja.
Und aus einer Hilflosigkeit heraus musste ähnlich wie bei dem Terminus Hamburger Schule irgendwie ein Schlagwort in Stellung gebracht werden, um so eine Art Abwehr vor dieser Emotionalität dieses Songs und auch anderer Stücke hinzukriegen. Und dann gab es dieses fast etwas verzweifelte Schlagerverdikt, wo ich den Eindruck hatte, da wird gar nicht gewusst, was Schlager eigentlich wirklich ist.
Ja.
Also,
weil Schlager,
das war eigentlich das Gegenteil. Also Schlager handelt eigentlich häufig, also das, was quasi das Genre von dem verklemmten Zugang zu Liebe und Sexualität, das immer ins Schlüpfrige wenden muss.
Aber Schlager und gerade der frühe deutsche Schlager ist ja auch ein Ausdruck der Sehnsucht nach fernen Ländern, nach Liebe, nach Zuneigung, nach...
Das ist ja, wie gesagt, das ist ja, davon handelt das Musik generell.
Ja.
Also neben anderen Sachen auch, aber davon eben auch.
Mhm.
Und es gibt natürlich auch tolle Schlager-Songs.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, das trifft den Punkt eben nicht in Beschreibung auf diese Musik. Mir kommt da, also derzeitiger deutschsprachiger Hip-Hop kommt mir schlagerhafter vor.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Eben auch vor dem Hintergrund von einer, wenn man so will, sexuellen Verklemmtheit oder na gut, okay, das kommen wir jetzt zu fabulieren.
Sieh mir nach, wenn wir jetzt Testament der Angst überspringen und direkt zu Verbotene Früchte von 2006 weiterziehen. Mhm. Ihr wurdet bis zuletzt gerne als intellektuelle Feuilleton-Lieblinge gehandelt. Mhm. Und dann setzt ihr 2006 mit Verbotene Früchte eine Platte vor, ja, die wohl viele Erwartungshaltungen unterwandert. Ich denke da vor allem an den Song Der Apfelmann. Ein schmissiger Rock'n'Roll-Song mit einem freundlichen Text, in dem du unter anderem diverse Apfelsorten aufzählst.
Ja.
Ich mag den Song richtig gerne, weil ich ihn A, auch ziemlich lustig finde und weil er mich tatsächlich ein bisschen an Telefonmann von Helge Schneider erinnert und er auf einer Compilation mit guter Kindermusik ideal platziert ist. Was ist die Geschichte hinter diesem Stück?
Das, was ich schon mit Old Nobody versucht hatte oder angefangen habe, dass ich eigentlich konkreter oder klarer und einfacher im Schreiben der Texte und vielleicht prägnanter werden wollte, das setzte sich auf Verbotene Früchte natürlich weiter fort.
Genau.
Gleichzeitig hatte ich mich mit bestimmten Vorstellungen von Natur oder Natürlichkeit beschäftigt. Das hatte mich interessiert.
Ja.
Ich erinnere auch, dass ich zu dem Zeitpunkt überlegt hatte, ob man nach aufs Land zieht oder irgendwie solche Sachen.
Aber es spiegelt sich ja auch in dem wunderschönen Artwork, spiegelt sich das ja auch wieder.
Genau. Ja. Also, in der Literatur gibt es dann solche Begriffe wie Naturlyrik und ich hatte bald den Eindruck, es gibt eigentlich keine Naturlyrik. Mhm. Ne? Das ist ein ähnlicher verzweifelter Terminus wie Hamburger Schule oder Schlager für etwas, was anders ist. Mhm. Ne? Es ist Lyrik. Ne? Mhm. Walt Whitman ist keine Naturlyrik, genauso wie Sarah Kirsch keine Naturlyrik ist oder andere. Mhm. Von da aus bin ich dann schnell zu der Frage, was ist eigentlich Natur? Ne? Gleichzeitig auf Ich-Maschine gab es ja in dem Song Ich-Maschine die Apfelbäume, die in dem Garten warteten, auf die ich kletterte, um mich vor Erdanziehung zu retten, wie es da glaube ich heißt. Und diese, weil ich inmitten von Apfelbäumen aufgewachsen bin, dieser Erinnerung noch mal mehr Raum zu geben.
Ja.
Und anhand des Bilds der verbotenen Frucht, der verbotenen Früchte zu besingen, kam es dann naheliegenderweise zum Apfelmann.
Ja.
Was eher so wie so eine, Ringo Starr-Nummer.
Ja.
Ja, eine freundlich, liebevolle, etwas witzige, so dieser Humor, der schwebte mir vor. Trotzdem sollte das alles wahr sein, was da steht.
Aha. 2007, da löst ihr Blumenfeld auf. 2009, mit 42 Jahren, da erscheint mit Heavy dein erstes Soloalbum. Und der Titel, der ist zunächst irritierend und trifft auf einen Song wie ja, Lass uns Liebe sein, auch nicht wirklich zu. Aber dann gibt es da das Schiebende, wohin mit dem Hass. Es gibt Air hinter der Musik und das fast Queens of the Stone Age-mäßige Hiob. Was hat dich damals solche Songs schreiben lassen?
Wie jetzt die von dir genannten?
Ja. Weil die entsprechen ja auch durchaus dem Titel des Albums.
Ja, also die entsprechen natürlich auch einem Sound, den vielleicht Leute in den Alben davor vermisst hatten. Mhm. Und ich habe jetzt nicht in dem Sinne darauf reagiert, aber für mich, damit man diese Art von Musik wieder frisch spielen kann, ne? Nach meinem Gefühl, geht man auch Umwege oder orientiert sich anders und probiert sich auf anderen musikalischen Feldern auf. Ne, aus. Das heißt ja nicht, wenn es dann Stücke gibt wie 1000 Tränen tief oder Graue Wolken oder der Apfelmann, dass man Interesse an dieser Art von Musikalität, die ich mit Wipers beispielsweise verbinde oder an, dass das für mich in irgendeiner Form zum Erliegen gekommen wäre. Mhm. Sondern das ist ja nach wie vor in mir.
Mhm.
Ja, es gibt Tage, da höre ich das dann genauso.
Ja.
Auch wenn ich am Tag davor Louis Armstrong gehört habe oder irgendwie sowas.
Ja.
Und insofern war das für mich eigentlich ganz selbstverständlich und naheliegend. Ja. Die Stücke waren da entstanden.
Mhm.
Ich wollte mich mit bestimmten Themen beschäftigen, die da textlich dann auch verhandelt werden. Und ja.
Ja, ich war positiv überrascht und habe mich darüber sehr gefreut, aber ich bin auch von Natur aus Rocker.
Ah, okay, ja, ich habe schon gesehen, okay.
Du hast über 20 Jahre immer auf Deutsch gesungen, aber für das Coveralbum From the Bottom Volume 1 von 2016, da interpretierst du Fremdkompositionen und zwar auf Englisch. Ist dir das leicht gefallen und hast du dich damit wohlgefühlt, auch auf Englisch zu singen?
Ja, also beides. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es ist mir sehr leicht gefallen. Mhm. Also wie du vorhin schon meintest, wir haben ja auch bei Blumfeld schon englischsprachige Coverversionen sowohl live gespielt als auch auf Platten veröffentlicht, also B-Seiten meistens veröffentlicht. Und im Zuge der Lesereisen zu meinem Odysseus-Roman Otis, wo ich neben den Lesungen auch an der Akustikgitarre einzelne Stücke vorgespielt habe, die mich beim Schreibprozess begleitet hatten, kam es eigentlich jeden Abend zu dem Moment, wo die Leute dann nach der Lesung fragten, ob es denn diese Stücke, ob die irgendwo aufgenommen seien. Und das war eigentlich gar nicht vorgesehen und geplant.
Ja.
Sodass ich irgendwann mit meinem Tourmanager im Auto saß und meinte, du, das ist eigentlich jetzt schon wieder da. Kann man doch eigentlich mal, also ist ja kein Ding, geht mal ein paar Tage ins Studio, nimmt das auf, zack, bums, fertig und bedankt sich auf diese Art ne, für den Support und das Interesse und so.
Ja, die Songs sind ja da, du musst ja nicht schreiben.
Genau, und so kam es zu diesem Album. Also, wodurch ich dann Sven Meyer als Produzenten habe kennenlernen dürfen. Die Arbeit habe ich über die Maßen genossen. Ich fand es genial und dachte, okay, das ist der Produzent für mein nächstes eigenes Soloalbum.
Ja. Ja. Du interpretierst ja selbst Songs von Avicii darauf als akustische, folkige Version. Und dass du ein Fable auch für Folk hast und akustische Gitarren, also das gab's ja auch, das wurde ja auch schon immer wieder bei Blumfeld deutlich. Mhm. Und auf der Coverplatte wird das aber jedoch noch deutlicher, denn du coverst ja aus dem Folk- bzw. Country-Bereich etwa Joni Mitchell, Kris Kristofferson, Pete Seeger. Mhm. Ist das ein guter, stellvertretender Blick in deinen Plattenschrank?
Auch, ja, natürlich. Ja, ja. Alle Sachen, die wir vorhin erwähnt haben, sicher auch, klar. Also um das nochmal klar zu sagen, dass für mich Genregrenzen in dem nicht, das sind keine relevanten Maßstäbe. Mhm. Ich sehe mehr Verbindnis zwischen Wipers und Joni Mitchell oder Ähnlichkeiten, als jetzt zwischen den Wipers und My Bloody Valentine vielleicht oder Exploited.
Ja. Mhm. Okay. Mhm. Du arbeitest dich teils an großen Hits ab. Also da ist Toxic von Britney Spears und Videogames von Lana Del Rey und Bittersweet Symphony von The Verve. Aber am Ende gibt es dann etwas schön Obskures, nämlich Beautiful Cosmos von Ivor Cutler, von dem ich zuvor noch nie gehört hatte. Magst du uns bitte mal ganz kurz über diesen Schotten aufklären, der Lehrer war, Komponist, und ja, ich weiß, beschreib du ihn. Was war das für ein Typ? Und woher kennst du den?
Ich weiß nicht mehr, woher ich den kenne. Den habe ich schon relativ früh, glaube ich, in den 80ern oder sowas zum ersten Mal gehört. Kann sein, dass es auf BFBS gewesen ist. Also ich kenne den schon lange. Und vielleicht erinnern sich einige daran, dass ich einen Hans-Dieter Hüsch-Song auf einem Blumfeld-Album gecovert hatte, weil mich diese Figur, das hat sicherlich auch was mit dem Apfelmann zu tun, weil mich die Figur eines so zurückgenommenen, scheinbar nur Kleinkunstmachenden, Liedermacher, versponnenen Liedermachers, diese Figur, finde ich, rührt mich und betört mich. Und ich finde da viel Wahrhaftiges drin. Mhm. Und diese Position, die sich nicht aufplustert und groß macht, sondern aus einer menschennahen Bescheidenheit heraus für die Leute, ähnlich wie Pete Seeger auch, singt. Das finde ich schön. Und Ivor Cutler, ich glaube, er war sogar in Summerhill, also diesem Pädagogik- Projekt von A.S. Neal, also der anti-autoritären Erziehung, ein Lehrer und mit seiner Lebensgefährtin, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, peinlicherweise, hat er diesen Song geschrieben, der dann viel, viel später von, ich glaube, Jim O'Rourke gecovert worden ist, Woman of the World, Take Over. Das ist eine Ivor Cutler und ich muss den Namen der Komponistin nachreichen, das ist jetzt schlimm. Ich denke, dass auch viele britische Popmusiker wie beispielsweise Roddy Frame oder Green Garside, sicherlich auch Paddy McAloon, die sind natürlich mit Ivor Cutler auch vertraut und aufgewachsen. Also dieses britische Understatement, eine gewisse Bodenständigkeit im Spiel. Aber ja, wenn man einmal gesehen hat, wie er dieses Stück Beautiful Cosmos live vor Publikum performt, er sieht fast aus wie Lee Scratch Perry vom Styling, ja, so wie so ein versponnener, wundersamer, außerirdischer. Aber in der Art, wie er performt, trotz seines hohen Alters, on point.
Ja.
Ja. Also, obwohl er sitzt und sehr wackelig ist, steht der James Brown in nichts nach. Auf eine Art, wenn man sich das genauer anguckt.
Okay. Dann werde ich Ivor Cutler mal nachrecherchieren und mich mal schlauer machen.
Auf YouTube, dieses Beautiful Cosmos, die Version ist großartig.
Alles klar. Du hast dich auch dem Stück I Read A Lot von Tausendsasser Nick Lowe gewidmet. Den kennt man halt als Powerpopper, als Produzent und als Partner von Musikern wie Elvis Costello und Dave Edmunds. 2011, da bringt er eine Platte namens The Old Magic raus und da ist I Read A Lot drauf. Ist das ein Song, der dir aus der Seele sprach, weil du selber viel liest?
Ja, während des Arbeitens am Roman habe ich sehr viel gelesen.
Ja.
Nick Lowe, das war auch so eine Art unerwartete Überraschung. Ich kannte natürlich Nick Lowes Arbeiten vorher, Bands, die er hatte, und auch Soloarbeiten. Aber als das Album The Convincer rauskam und ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, das ist aber wirklich, empfand ich als die modernste Art zeitgenössischen Songwritings zu dem Zeitpunkt. Er bedient sich diverser Einflüsse, aber ohne, dass es in irgendeiner Form, in einer Weise Retro-Klänge oder, die Songs sind sehr präzise, sehr knapp. Dieses Album, finde ich, ist großartiges Album. Und dadurch bin ich weiter so am Ball geblieben, was seine Veröffentlichung betraf.
Ja.
Und dieses The Old Magic Album fand ich jetzt nicht ganz so stark, aber das Stück I Read A Lot, das er dann auch hier in Berlin, ich weiß nicht in welchem Jahr, habe ich ein Solokonzert von ihm in der Kirche am Bergmann-Kiez gesehen, was ich beeindruckend fand, weil er mich sehr an, in der Art, wie er leise spielen konnte, auch eine Sache, die mich, wie man vielleicht auch auf der Platte jetzt und bei Songs from the Bottom auch hört, interessiert hat. Also wie man durch einen leisen Ton trotzdem
den größten Raum füllt
und Verbindung herstellt.
Ja.
So wie Joao Gilberto fast flüstert und das Schmatzen am Mikrofon selber schon perkussiv ist zu seinem wahnsinnig guten Gitarrenspiel.
Ja.
Also wahnsinnig ausgecheckt, würde man unter Musikern sagen.
Ja.
Und über diese Qualität verfügt Nick Lowe eben spätestens seit The Convincer auch.
Ah, okay. Ja, ich bin vor allen Dingen vertraut mit Jesus of Cool und diesen
Spät-70er. Ja, großartige Songs, haufenweise. Aber The Convincer als Album halt wirklich sensationell, spektakulär.
Alles klar. 2019, da bist du Teil der Coming Home Compilation Serie und dort vereinen MusikerInnen, Songs von MusikerInnen, die ihnen besonders lieb sind. Und da gibst du interessante Einblicke. Also es geht los zum Beispiel mit dem atmosphärischen Nur ein Tropfen von Siff.
Eine Band, die ich auch im Forum Enger gesehen habe übrigens.
Das hätte ich mir fast gedacht,
Weiter geht's.
Eine avantgardistische New Wave Band. Und da ist auch wieder Folk drauf. Chris Gentry, Blaze Foley, Chris Christopherson bzw. Country. Und dass du Hip-Hop magst, verheimlichst du auch auf der Compilation nicht. Also es gibt Big L, Missy Elliott, Pharrell Williams und Young Thug.
Ja, Big L hatte ich ganz vergessen vorhin zu erwähnen. Natürlich, also ein großartiger Rapper. Ja.
Von dem habe ich noch nie gehört. Ist der obskur oder
Nein, in Hip-Hop-Kreisen ist er natürlich überhaupt nicht obskur. Es ist eigentlich so das, was Nas sozusagen an Flow und Technik entwickelt hat, hat er, glaube ich, sowohl ein bisschen in Konkurrenz, als aber auch aufbauend auf Big L mitperformt. Also Big L,
Ach so, ja, guck
wahnsinnig mal an. Gut.
Und die vielleicht größte Überraschung ist aber, dass auf der Compilation auch Minerva von den Deftones drauf ist. Und die werden ja gerne als Emporkömmlinge dieser New-Metal-Welle der 90er gehandelt. Aber sie haben sich ja längst davon emanzipiert und ihren modernen Metal eben Dream-Pop und Shoegaze mitverarbeitet. Wie sieht denn dein Verhältnis zu den Deftones aus? Also
Also diese New-Metal-Sachen, das habe ich natürlich wahrgenommen, fand es zum größten Teil gruselig. Also dachte, okay,
Naja.
Also Limp Bizkit oder sowas hieß eine Band, glaube ich.
Ja.
Das war so für mich so DJ Ötzi-Style. Mhm. Also in sich quasi kompakt richtig. So kann man das machen. My Way on the Highway und
ja,
sowas
ganz
alles.
Genau.
Ja,
ganz genau.
So kann man das machen, aber es ist genauso wie Anton aus Tirol auch in sich schlüssig ist, aber man muss halt drauf stehen. Und aber als ich Minerva von den Deftones das erste Mal gehört habe, da dachte ich, okay, das ist wirklich außergewöhnlich. Also sehr, sehr starkes Stück. Wundervolle Musikalität, die sich da äußert. Auch alles das, was du sagst, wie diese Einflüsse spürbar sind und einfließen. Ja, bei aller Brachialität, aber trotzdem sehr soulvolle, zärtliche Sachen. Das hat mich, als ich das, ich habe mir die Single damals noch gekauft, 7-Inch.
Ja.
Eben kein Album dann von denen geholt, aber das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein super Stück.
Kommen wir abschließend auf dein aktuelles Album zu sprechen. Gefühlte Wahrheiten. Das ist kürzlich erschienen und da gibt's, das ist ja das erste Album mit 9 Liedern seit 2009. Und es ist ja erstaunlich eklektisch. Also klar, über weite Strecken dominieren akustische Gitarren zwischen Folk, Country und Blues, aber der Opener Komm so nah wie du kannst ist ja dein Ausflug in R&B und Slow Soul Gefilde. Hast du dich dafür an irgendjemandem orientiert, um das für dich so zu basteln?
An mir selber.
An dir selber, okay, na gut.
Also für mich war es ähnlich wie Wohin mit dem Hass oder einfach so oder Hiob, ne? So dieses Aufgreifen von früheren Blumenfeld-Sachen, Diktatur der Angepassten etc.
Ja.
War es für mich, hatte ich schon längere Zeit vor, diesen Strang, der mit 1000 Tränen tief und anderen Stücken, ne, pro Familie, den wieder aufzugreifen und ja klar, also es ging so um 90er R&B, En Vogue hatte ich gerade Don't Let Go schon erwähnt, ne? Bei Tanz mit mir im anderen Stück, was in diese Richtung geht, gibt es ja, natürlich so Anklänge von vielleicht, also das ist nicht bewusst gemacht, sondern das unterläuft dann, weil man die Musik halt sonst gut fand, Sade oder Chaka Khan, sowas, ne? Klar.
Ja, es fällt halt im Gesamtkonstrukt der Platte so ein bisschen raus, also auch im Fieber und Tanz mit mir, weil halt so, also es gibt halt 80s-Pop-Verweise, es gibt jazzige Noten und die fallen natürlich ein bisschen raus, weil sie eben nicht zu diesem Folk-Country-Blues-Konstrukt gehören, wo man die meisten anderen Stücke eben einordnen kann.
Ich sehe
kann,
die eben in einem Zusammenhang.
Ja.
Also es gibt ja auch von Ray Charles und anderen Künstlern Platten, in denen Country neben Soul-Musik oder R&B steht, wo sich für mich eben genau diese, wo sich ein Musiker zeigt, der jetzt mal Genregrenzen aside, eher guckt, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Und in Beschäftigung sowohl mit dem Buch, also mit der Odyssee und Otis, wo es um die Irrfahrten und Heimkehren geht, als auch meinem lang anhaltenden Interesse für Blues, eigentlich seit L'État et moi, und meinem neuen Verständnis für Country-Musik, spätestens durch Songs from the Bottom, habe ich eher die Verbindungen zwischen, aus Gospel entstehendem, via Blues zu Soul-Musik werdenden Ansingen und in der Gemeinschaft der Scheune verbleiben zum Tanz aufspielenden Country-Musikern, die dieselben Themen besingen. Diese Beziehung wollte ich herstellen, um den, wenn man so will, den inneren Empfindungsreichtum, der uns auszeichnet, das vitale Orchester unserer Gefühle, die ineinander übergehen und eben nicht voneinander getrennt sind, sondern manchmal sogar gleichzeitig nebeneinander sind. So wie bei Deftones und Minerva, sowohl brachiale, nein, in schnellsmäßige Elemente als auch smithige Harmonien.
Ja.
Und darum ging es für mich ja, bei der Zusammenstellung der Stücke für diese Platte.
Sie ist sehr, sehr geschmackvoll geworden, sehr reichhaltig texturiert und also sie klingt ganz hervorragend.
Sie klingt toll, ne?
Ja,
das hat Sven Meyer sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Er hat sie wundervoll aufgenommen und er hat sie wundervoll gemischt und ja. Auch an Monoposto in Düsseldorf für das Mastering hervorragend gearbeitet. Vielen Dank dafür.
Was an gefühlte Wahrheiten auch auffällt, ist ein Block aus drei Songs, nämlich Gone Girl, The Reason und Roads of Regret. Und das dürften eigentlich die ersten drei von dir auf Englisch getexteten Songs sein, glaube ich. Ne? Die waren eigentlich für ein Country-Mixtape mit dem Titel Songs for the Dark Ages vorgesehen.
Richtig.
Was ist aus letzterem geworden?
Ja, also ich hatte ausgehend von meiner Beschäftigung oder meinem neuen Verständnis von Country.
Ja. Was ist denn dein neues Verständnis?
Also Country? Vorher hatte ich habe natürlich vorher Country-Musiker geschätzt und Songs super gefunden und Alben gut gefunden. Aber ich habe das Genre, also so ich habe das Ganze des Genres nicht gefühlsmäßig verstanden. Ja. Anders als bei Blues.
Ja.
Das habe ich sofort geschnallt, also beziehungsweise mir eingebildet, es zu schnallen.
Ja.
Und durch die Beschäftigung mit der Odyssee, was ich eben meinte, wo jemand sozusagen sein Zuhause verlässt, umherirrt, um dann wieder zurückzukehren, diese Wanderschaft oder Irrfahrt. Und dieser Stücke, die ich dann auf den Lesungen gespielt habe, von Kris Kristofferson und anderen Country-Sängern, habe ich ein Verständnis dafür bekommen, dass zwar der Blues-Sänger, der die Gemeinde und die Gemeinschaft verlässt und sich alleine seinen Reim darauf macht, nicht mehr wie der Gospelchor das Leid besingt, das Nobody Knows, sondern alleine davon singt, ist auch alleine verantwortet. Ja. Ja? Die Country-Sänger singen von denselben Erfahrungen. Mhm. Ne? Gebrochenes Herz, die Liebe ist weg, das Geld ist alle, etc. Aber sie singen es von einem anderen Ort. Sie haben nicht gebrochen. Mit der Gemeinde und der Familie, sondern sind da, ne? Und nach getaner Arbeit spielen sie zum Tanz auf.
Ja.
Diese, weißt du, Position zeichnet für mich Country-Musik im Sinne aus. Das in den USA zu einer bestimmten historischen Situation, Taylor Swift oder andere, Country-Sänger auf einmal wieder Mainstream-Popstars werden, ne? War für mich vielsagend. Ne, sprechend in seiner, wenn man so will, heilenden Funktion für das amerikanische Trauma nach 9/11. Mhm. Dass es dann Lil Nas X ist, der, wo ich gerade darüber nachdenke, Songs for the Dark Age, eben an Trap-Mixtapes angelehntes Country-Mixtape zu veröffentlichen, der diese beiden Welten miteinander verbindet, von zu dem Zeitpunkt dominanten musikalischen Kulturen. Mhm. Trap als neueste Form von Hip-Hop, quasi wie Punk-Rock, und Country, da dachte ich, okay, der Job ist gemacht, prima.
Ja.
Muss ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Die Songs waren trotzdem geschrieben.
Ja.
Und als wir Sachen aufgenommen haben, habe ich, lass uns das auch aufnehmen und spielen. Die Songs sind gut.
Ja.
Und dann beim Mix und Platte zusammenstellen war klar, diese Stücke gehören mit aufs Album. Die erzählen das weiter.
Aha, alles klar.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, nee, alles gut. Das ist
alright.
So. Jochen, lass mich abschließend fragen. From the Bottom hat ein Volume 1 im Titel. Ist ein Volume 2 möglich? Also ist das etwas, an dem du nebenbei auch immer arbeitest, mal so überlegst, welche Songs würden sich dafür anbieten oder lässt du uns hängen?
Nee, also das ist definitiv ist most def möglich. Also deswegen auch Volume 1. Also die Idee, dass man daraus irgendwie so im Vorbeigehen sozusagen eine Art Reihe oder Serie machen kann, das war von vornherein angelehnt, aber jetzt konkret dran arbeiten tue ich eigentlich nicht. Mhm. Also aber es wird es bestimmt irgendwann geben. Weil es einfach Bock gebracht hat. Es fand einfach super, sich da auch so auszuprobieren und schnell kurz eine Zwischenmeldung durchzugeben, womit man sich gerade beschäftigt.
Ja. Und eine allerletzte Frage, die muss natürlich vom Blumfeld handeln. Aber also, wir schreiben ja das Jahr 2022 und jetzt ist es exakt 30 Jahre her, dass Blumfeld mit Ich-Maschine debütiert haben.
Ach, ist das so?
Ist das ein Anlass, mit dieses Album zu betouren oder ist der Drops gelutscht?
Also der Drops ist definitiv nicht gelutscht, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mit dem neuen Album auf Tour gehe, Festival spiele und im Herbst dann auf eine ausgedehnte Tour gehe.
Mhm.
Damit wäre dann 22 rum und das 30-jährige Jubiläum müsste dann zum 31. Jubiläum im nächsten Jahr.
Ja.
Also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal mit Gefühlte Wahrheiten und meiner neuen Band beschäftigt und freue mich darauf und bin selber gespannt, was sich sonst noch ergeben wird.
Alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute.
Ja, danke sehr.
Lieber Jochen, schön, dass du die Zeit genommen hast für das Soundtrack meines Lebens.
Ich danke sehr für die Einladung.
Es hat mich sehr gefreut. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer, wie, wo und in welchem Outfit an diesem Podcast teilgenommen hat, dann bekommt ihr einige Einblicke über meinen persönlichen Instagram-Account oder über dem vom Visions-Magazin. Kommt gut durch die anstehende Woche und dann hören wir uns idealerweise bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.